Es ist Freitag, der 16. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr glücklich und froh, dass er mir geblieben ist, nachdem Markus Feldenkirchen ihn schon auf die dunkle Seite hat rüberziehen wollen. Aber der Mann ist standhaft, der ist charakterfest. Er hat sich von mir nicht losgesagt. Das freut mich sehr. Der Mann ist Filmproduzent. Und somit ist er in den nächsten Tagen und Wochen auf der Berlinale, nicht weit von unserem Redeort entfernt, bestens aufgehoben. Fidi Oetker ist da. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Im Hintergrund hört man übrigens hier im Hotel in Berlin, in dem wir sitzen, hört man die Straßenbahn der BVG. Normalerweise würde man das rausfiltern, aber dieser Tage ist ja jeder Bürger, jede Bürgerin froh und glücklich, wenn überhaupt irgendetwas fährt oder fliegt. Deswegen lasse ich das drin, denn bei Edeka, da wird heute gestreikt. Eine Lufthansa-Tochter will auch schon wieder morgen streiken. Also in dieser Zeit befinden wir uns. Und ich sehe, du hast ja schon einen Zettel vor dir liegen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Zunächst einmal, es wurde nicht ausreichend gewürdigt, dass Matt Groening, der Erfinder von den Simpsons, 70 Jahre alt geworden ist gerade.
Ja, und soll ich dir mal das Allerniedlichste über Matt Groening sagen?
Ja.
Weißt du, wie sein Vater heißt?
Wahrscheinlich Homer.
Ja, weißt du, wie seine Mutter heißt?
Marge?
Marge. Geburtsname Wiggum.
Wiggum, wie lustig.
Ja. Ach, ist das toll. Und seine Schwester heißt sogar Maggie.
Ja.
Und seine andere Schwester heißt Lisa. Ach, und ich glaube, es gibt einen Bruder, der heißt Mark oder so, der ist unerwähnt.
Ach, das ist ja witzig. Ja. Ich musste übrigens, also ich bin natürlich extremst durch die Simpsons humoristisch sozialisiert. Das ist, glaube ich, mittlerweile, wenn ich mich nicht irre, so bei der Gen Z, glaube ich, so ein Boomer-Ausweis geworden. Simpsons-Referenz.
Ich gucke das jeden Abend mit meinen Kindern.
Wirklich?
Es ist die große gelbe Generationsbrücke.
Ach, das ist ja witzig. Das ist,
und die lieben es und sie gehen genauso mit. Und es funktioniert das, was immer schon funktioniert hat, nämlich die zwei Ebenen.
Ja.
Unten lachen die Kinder darüber, wenn Homer auf einer Bananenschale ausrutscht.
Ja.
Und oben lachen die Eltern darüber über die popkulturellen Referenzen. Also es funktioniert auch nach 600 Episoden immer noch.
Das ist so, ne? Also ich meine, ich bin so ein bisschen so nach Staffel 20 ausgestiegen, aber es ist nach wie vor natürlich, aber es hat mich vor allen Dingen humoristisch extrem geprägt. Gibt natürlich legendäre Zitate wie unter anderem: Ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben? Und drei Geld. Toll. Ja. Es ist einfach wunderbar. Wir werden da später noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Zunächst aber mal das hier.
Gewinner des Tages.
Das ist unser Verteidigungsminister. Ich habe hier die Bild vom Vortag. Mhm. Vorne drauf, was war? Lili Becker setzte Detektiv. Aber das finde ich interessant. Käse macht uns so süchtig wie Heroin. Das fand ich eine tolle Meldung in der Bild-Zeitung. Ich habe nur gesagt, das Zeug kriegt man flüssig nur so schlecht in die Adern, ne? Das,
oh Mann.
Das war ein Mastain. Und dann sehe ich hier, Gewinner des Tages, Boris Kistorius, Verteidigungsminister, ganz verliebt in seine Julia. Das ist schön. Viel wichtiger ist aber, Boris Pistorius ist Grünkohlkönig geworden. Neuer Oldenburger Grünkohlkönig.
Jawohl.
Ich gehe davon aus, dass Glashäufer Umlauf bereits tobt. Denn als Deutschlands prominentester Oldenburger stünde natürlich eigentlich ihm das zu. Also Pistorius hat noch nicht die 300 Milliarden Sondervermögen, die Kiesewetter fordert, aber ja, er ist schon mal Grünkohlkönig. Das ist doch schon mal was.
Aber Klaas wird es wahrscheinlich nicht werden, weil eigentlich ist immer Zielobjekt, sind immer Politiker. Mhm. Es wurde mal geschaffen, ich finde das natürlich ein Faszinosum, ähnlich so wie Krawattenmann des Jahres, ja, oder Pfeifenraucher.
Guido Westerwelle, ne? Krawattenmann des Jahres, Guido Westerwelle.
Absolut richtig. Ist Grünkohlkönig. Ist eingeführt worden, damit die Oldenburger immer einen Draht in die Hauptstadt haben. Theodor Heuss hat damals gesagt, als er nach Oldenburg kommen sollte oder sich mit den Oldenburgern Vertretern treffen sollte, hat er gesagt, kochen Sie was klassisch Oldenburgisches, da mache ich mit. Und dann brachten die den Grünkohl, der klassischerweise auch immer noch in Oldenburg gekocht wird, brachten die mit, damals nach Bonn, jetzt nach Berlin. Und da wird er dann verköstigt.
Das ist also nicht die Atlantikbrücke, sondern es ist quasi die Grünkohlbrücke so zwischen Oldenburg und Berlin. So, jetzt musst du mir erklären, du hast da vor dir den berühmten Oetkerschen Spickzettel liegen. Das verheißt in der Regel nichts Gutes.
Ja, das verheißt überhaupt nichts Gutes. Nein, was ich mir da aufgeschrieben habe, ist, ich liebe diese Quatschauszeichnung, wie ich gerade schon gesagt habe, Krawattenmann des Jahres. Das wurde leider, weißt du, von wem das verliehen wurde?
Mhm.
Das wurde vom...
Van Laak? die über
nein,
die Maske.
Vom Krawatten, vom Deutschen Krawatteninstitut verliehen.
Ja.
Dahinter steckt natürlich die Werbeindustrie. Leider nur bis 2019. Rate mal, wer der letzte Preisträger war.
Der letzte Preisträger?
Wir reden von einer sehr dünnen Krawatte, eine dünne schwarze Krawatte, ähnlich wie er selbst.
Oh, Heiko Maas natürlich. Heiko Maas,
fast unser größer, reist nie ohne Instrument. Er ist ein echter Könner.
Ach so, Till Brönner.
Ja,
ja, sehr gut, sehr gut.
Richtig gut.
Ach, wie lustig.
Und leider 2020 ist auch Pfeifenraucher des Jahres eingestellt worden. Oh. Das wurde damals verliehen vom Tabakforum.
Pfeifenraucher des Jahres.
Ja.
Und das war 2020, aber kein Politiker, dann wahrscheinlich irgendwer.
Ja, immer wieder mal Politiker.
Wahrscheinlich Björn Engholm und sowas.
Ja,
ne?
Natürlich. Ja. Der war, glaube ich, Pfeifenraucher des Jahrhunderts.
Ja, das glaube ich
allerdings auch. Und ich glaube, Schmidt auch mal.
Ja,
Krawattenmann war Guido Westerwelle.
Ja, Brillenmann des Jahres war mal Felix Magath, der seinerzeit damals sehr auffällige Brillen hatte, unter anderem
Götz
eine rote
Altmann
Brille.
Auch, ja.
Götz Alsmann, selbstverständlich, ja. Selbstverständlich. Toll. Also
sowas muss erhalten bleiben.
Ja, sowas muss erhalten bleiben. Und jetzt kommen wir hierzu.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Denn darüber ist natürlich noch zu reden. Der politische Aschermittwoch ist gerade eben zu Ende gegangen. Speziell für die Grünen war es keine besonders schöne Zeit. Siehe Biberach. Es gibt im Grunde genommen ja derzeit wirklich keine grüne Veranstaltung, die nicht irgendwie von irgendwelchen Bauern torpediert wird. Also Robert Habeck ist, glaube ich, auch auf so einer Erklärtour gerade durch Deutschland. Da hast du auch überall irgendwelche Proteste. Und dann kommt auch noch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in einem Festzelt in Passau und vergleicht Steffi Lemke mit Margot Honecker, bezeichnet sie als grüne Margot Honecker. Da sind jetzt natürlich alle direkt auf Zinne. Vielleicht müssen wir doch noch mal kurz ein Wort über den politischen Aschermittwoch verlieren und uns die Frage stellen, was soll eigentlich die ganze Veranstaltung, beziehungsweise inwieweit sind wir bereit, uns über verbale Entgleisungen dieser Natur aufzuregen.
Einmal im Jahr, das ist The Purge. Da darf man einmal total daneben liegen. Das Problem ist leider das Niveau. Also bei Söder ist es so, dagegen ist Dieter nur ja Eddie Izzard, wenn der von Leder zieht, da dieser ewig wiederholte Spruch mit seinem Hund Molly.
Ja.
Ich finde das einfach ein bisschen
wenig.
Wir
haben eine Kevin Kühnert und Ricarda Lang. Was ist der Unterschied zwischen Ricarda Lang und meinem Hund Molly? Der Hund hat eine Ausbildung.
Ist wirklich so. Obern Priol, Endphase, die Anstalt. Nee, was ich interessant finde, ist, dass die Bauern jetzt die Protestform wählen, die sonst Klimaaktivisten und Grüne gewählt haben, nämlich sich wegtragen zu lassen und ungehorsam zu praktizieren. Das ist so komisch.
Mal so einen Traktor weg. Ne?
Ja, aber trag mal jemanden, also ganz viele Leute, die so sich unterhaken in so Lodenmänteln, ist einfach ein richtig eigenartiges Bild. Die Welt ist aus den Fugen.
Ja, bei dem politischen Aschermittwoch finde ich das nur so absurd. Also in anderen Zeiten, da war ja, du hast ja gerade gesagt, The Purge, das war ja so eine Art intellektueller Junggesellenabschied. Da hat man dann einmal die Sau rausgelassen, das politische S. Jetzt aber du hast aber jetzt die anderen 364 Tage im Jahr, wird ja schon andauernd die Sau rausgelassen. Also man kann im Grunde genommen fast am politischen Aschermittwoch nur noch durch sensible und differenzierte Töne herausstechen, denn alles andere kriegst du das ganze Jahr über ja geliefert.
Muss ich auch sagen, also die Amplitude hat sich bei Strazi Strack-Zimmermann auch nicht groß verschoben.
Nein.
Bei der ist immer Aschermittwoch, was ja zu begrüßen ist.
Ja, das ist absolut richtig. Ja, da gefällt mir das ja auch gut, wobei ich, wie ich mit Albrecht von Lucke auch schon festgestellt habe, die Flugzeugnummer mit März letztes Jahr fand ich deutlich weniger gut, als sie im Allgemeinen wahrgenommen wurde. In diesem Jahr fand ich es schon wieder ein bisschen mehr so in ihrem Game. Im Allgemeinen hatte ich aber schon den Eindruck, dass alle vergleichsweise zahm unterwegs waren, selbst Hupsi Aiwanger, weil sie gemerkt haben, diese verbale Entgleisung, diese Eskalation, das ist ja sowieso schon so der gefühlte Comment, da kann man jetzt auch mal...
Ja, und die Mitte schmilzt, stehen Wahlen an, man muss sich bald wieder guten Tag sagen in Koalitionsverhandlungen.
Ja.
Also man kann jetzt nicht mehr die ganz großen Antipathien
Grünen,
öffnen.
Die Grünen.
Das Schreiben von Merz, die E-Mail ist ja der beste Beleg dafür,
Wahnsinn,
dass
der
Merz in einiger Weitsicht, und ich bin kein Anhänger grüner Politik, aber zumindest diese Tür nicht weiter vernagelt hat. Das war ja schon mal sehr interessant, was er da geschrieben hat.
Ja, wobei, wenn wir kommen, bevor wir jetzt da zum nächsten Thema kommen, wahrscheinlich auch zum wichtigsten, noch ein Satz zu Merz. Ist es denn klug im Hinblick auf die Wahlen in Ostdeutschland jetzt schon, also Merz hat ja nun wirklich in den letzten Monaten extrem um das konservative Profil gerungen, um die Neuausrichtung der CDU und hat natürlich die Grünen als die CDU manchmal auch als Hauptgegner ausgemacht, zumindest wenn es um die Günther- und Wüst-CDU geht. Und da jetzt aber zu sagen, auch wir als CDU können uns schon vorstellen, auch mit den Grünen zusammenzugehen, bedient das nicht genau diese Gedankenspiele seitens der Neurechten, die sagen, du kannst doch eigentlich wählen, was du willst, am Ende wird es immer grün?
Ich glaube, er hätte gerne die Situation, wie Boris Rhein in Hessen sie hatte, sodass es ein Wettbieten geht, nach oben oder nach unten, und je nachdem sich die Leute mehr nach der CDU strecken müssen, die potenziellen Koalitionspartner. Ich finde es völlig legitim. Ich meine, wir haben in sehr vielen Landesregionen, haben wir ja Schwarz-Grün, unter anderem in Baden-Württemberg.
NRW und auch.
NRW, Schleswig-Holstein.
Sicherlich auch eine der.
Da bröckelt es an vielen Enden. Und wie gesagt, die Grünen hatten ja lange Zeit den kulturellen und moralischen Imperativ auf ihrer Seite. Das ist auch am Bröckeln. Aber trotzdem muss man die Leute der Mitte jetzt wieder, die Parteien der Mitte jetzt wieder etwas vereinen. Also das ist, das stärkt nur die Ränder, wenn wir das nicht tun.
Die Schlagzeile des Tages.
Selenskyj kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz zu Vortreffen mit Scholz in Berlin. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, jetzt ist es offiziell, was schon erwartet wurde, der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz und wird dort morgen sprechen. Das teilt das ukrainische Präsidialamt mit. Zuvor trifft sich Selenskyj in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz und das wird heute sein. Also ein bilaterales Sicherheitsabkommen soll unterzeichnet werden. Ja, heute geht's los. Die Münchner Sicherheitskonferenz. In der Süddeutschen gibt es unter anderem die üblichen Artikel, dass lokale Händler und Händlerinnen darüber klagen, dass jetzt alles abgesperrt ist und natürlich die Laufkundschaft nicht mehr vorbeikommt. Ja. Ansonsten wird es, glaube ich, interessant. Es kommen dort etwa 50 Staats- und Regierungschefs sowie mehr als 100 Minister aus aller Welt kommen dorthin. Die Regierungen aus Russland und Iran sind nicht eingeladen. Sehr wohl aber wird zum Beispiel der chinesische Außenminister da sein. Stelle ich mir auch interessant vor, weil man weiß ja, Chinesisch ist eine relativ komplexe Sprache. Da ist ein einzelner Laut sehr interpretationsoffen. Also wenn da jetzt der chinesische Außenminister auf dich zukommt und sagt so, so, dann kann es entweder heißen, guten Tag, wie geht's Ihnen? Kann ich Ihnen Kaffee mitbringen? Oder auch, du dreckiger Hurensohn, morgen überfallen wir Taiwan. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Du wiegst den Kopf kritisch.
Ich wiege den
hin
Kopf
und her.
Kritisch. Für mich ist interessant, ich bin gerade von München nach Berlin gefahren und wirklich interessant ist, dass ab Schwabing überall Mannschaftswagen stehen.
Ja.
Auf jeder Autobahnbrücke, die gucken schon mal, ob Protestler anreisen.
Ach so, okay.
Das ist so die Sonnenseite des halbautokratischen Bayerns. Nein, die bilden da den richtigen Rahmen für die SICO, wie wir sie nennen.
Ja.
Was ich toll finde an der Sicherheitskonferenz, wir suchen ja immer nach Sachen, in denen Deutschland noch spitze ist.
Ja.
Und die Sicherheitskonferenz, was ich irre finde, ist, dass ein Ort geschaffen wurde, auch anders als Davos, was immer mehr vereinnahmt wird, ohne staatliche Vereinnahmung.
Ja.
Weißt du, was mein Lieblingsfakt über die Sicherheitskonferenz ist? Dass es keinen Geldgeber geben darf, der mehr als 8% des Budgets beisteuert.
Ah ja, okay.
Ich war mal bei einem Vortrag von dem CEO, Benny Franke, der gesprochen hat über die Sicherheitskonferenz, und der hat gesagt, war eine öffentliche Diskussion, deswegen kann man es sagen, der hat gesagt, er müsste einmal in den Flieger steigen in die Vereinigten Arabischen Emirate und die Sicherheitskonferenz wäre über 25 Jahre lang durchfinanziert. Aber dann hast du natürlich diese staatliche Vereinigung. Und wir sind da irgendwie, das hat was von Weltrang. Dass, wenn du dir das Council anguckst, wo ein John Kerry drin sitzt,
Absolut.
Eine Frau Pelosi, David Miliband und sowas, das ist ein anderer.
Kamala Harris ist schon da, wurde von Markus Söder natürlich empfangen, ist klar. Das hat er
und
sich
du musst
natürlich
dich als Länder
lassen.
Nicht besuchen, weißt du, da kann der Palästinenser und der Israeli können sich da im Weißwurstkeller, im Bayerischen Hof, können die sich tief in die Augen schauen. Das Problem ist immer, dass, wenn du ja unter Staaten agierst, normalerweise musst du dich besuchen, dann gibt es den Staatsempfang. Welchen Staatsempfang gibt es? Erste Klasse, zweite Klasse, daran kannst du absehen, wie so das Verhältnis der beiden ist. Und auf neutralem Grund erstmal so vorzuführen.
Und sehr abgeschieden und sehr secluded, ne? Also du kriegst nichts davon mit. Und
du hast es
gerade gesagt, Israelis, Palästinenser, zur Stunde ist es ja gerade so, jetzt da wir reden, gibt es eine Aktion im größten Krankenhaus in Khan Yunis im Gazastreifen. Dort werden Geiseln vermutet. Jetzt, wo das Ganze geschieht, wissen wir nicht, wie es ausgeht. Drücken natürlich die Daumen, ist ja klar, also dass die zivilen Opfer möglichst gering ausfallen. Aber auch da gerade, also genau das, was du sagst, im letzten Jahr stand die Münchner Sicherheitskonferenz sicherlich unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. Jetzt steht die Münchner Sicherheitskonferenz unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine plus den Vorgängen im Nahen Osten und all den geopolitischen Implikationen. Also auch da sehen wir, die Krisenherde wäre nicht weniger. Plus, jetzt hast du auch noch das Thema der europäischen Atombombe. Ist das nicht verrückt, dass wir ernsthaft ein Thema wie die Eurobombe Also ja, der, ne, der coole EU-Hoodie wird abgelöst.
Gott sei Dank. Ja. Also den, man muss ja sagen, Herr Trump, so sehr ich ihn auch verachte, hat uns einen großen Gefallen getan, dadurch, dass er einmal gesagt hat, dass er die säumigen NATO-Staaten nicht verteidigen würde.
You gotta pay.
Das war jetzt
you're delinquent. Pay your bills.
Allerletzte Warnschuss, den wir noch gebraucht haben. Mhm. Ja? Jetzt heißt es, sich rüsten, sich hochrüsten und über nukleare Teilhabe sprechen. Muss ja auch sagen, wir haben ja nicht nur nukleare Teilhabe mit den USA. Da würden wir natürlich starten aus Büchel, da ist Rheinland-Pfalz, da haben wir die Bomber
inzwischen auch. Da liegen die ja schon. Wir können sie ja eigentlich, können eigentlich mal so unseren Aufkleber
drauf machen. Aber wir haben ja auch noch Großbritannien und Frankreich als Nuklearmächte. Die Franzosen wollen natürlich diese immensen Kosten, die mit Atomwaffen einhergehen, wollen sie natürlich auf mehrere Schultern verteilen.
Wer kann es ihnen verdenken?
Und das muss diskutiert werden. Das muss jetzt alles auf den Tisch.
Verlierer des Tages.
Großbritannien, dämliche Engländer, britische Wirtschaft rutscht in die Rezession, juhu, das berichtet die Zeit, hohe Inflation, hohe Zinsen, wenig Konsum. Die britische Wirtschaft ist in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres in die Rezession gerutscht. Ja, die Wirtschaftsleistung sank im vierten Quartal um 0,3%, das meldete das Nationale Statistikamt in London. Der Rückgang fiel damit stärker aus als von Experten erwartet. So, eigentlich wollte ich ja Japan zum Verlierer des Tages küren, denn die Meldung, die am Anfang des Donnerstages noch kursierte, war, Japans Wirtschaft rutscht unerwartet in Rezession, damit wird Deutschland, und jetzt kommen wir zum
Gewinner des Tages.
Deutschland ist nämlich die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also, und das ist ja auch das Schöne daran, manchmal reicht einfach die Schwäche. Also da kommen wir jetzt nämlich dazu, wie der FC Bayern zuletzt die Meisterschaft gewonnen hat. Manchmal reicht es halt einfach, dass die anderen richtig abscheißen, dass man selber plötzlich wieder ein Gewinner ist. Wir gratulieren also Deutschland dazu, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zu sein. So, jetzt nehmen wir aber nochmal zur Kenntnis. Japan schmiert ab. Großbritannien hängt durch. Also hohe Inflation, hohe Zinsen, wenig Konsum. Die Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang stelle, Robert Habeck ist ja nicht gleichzeitig Wirtschaftsminister von Deutschland, Japan und Großbritannien. Wie kann das sein, dass diese anderen Länder trotzdem so abrutschen? Weil, also wenn man diverse Medien konsumiert, dann muss man ja immer den Eindruck gewinnen, also das liegt einzig und allein an den Grünen, dass Deutschland finanziell und wirtschaftlich so durchhängt.
Darf ich da ausholen, mittelmäßiger Betriebswirtschaftsstudent, der ich war. Aber ich glaube, das hat sich mir auch noch vermittelt. Also der Brexit hat natürlich Folgen, das muss man sagen.
Ja.
Es ist ein Trugschluss zu denken. Das
nehmen wir schon mal mit Genugtuung zur Kenntnis.
Ja, es ist ein Trugschluss zu denken, dass ich genauso Handelsabkommen schließen kann, wenn ich 65 Millionen Menschen vertrete, was Großbritannien umfasst.
Ja.
Oder ich vertrete 520 Millionen Menschen und ich bin die EU.
Liebe Grüße an Alice Weidel auch an dieser Stelle, die mit dem Dexit
liebäugelt. Immer eine super Idee. Also das ist schon mal, da greift einfach die normative Kraft des Faktischen. Das kann nicht besser werden. Mhm. Ja? Das muss man sagen. Und dazu ist das Beschissenste, wenn man eine Rezession mit Inflation hat.
Ja.
Weil dann kannst du ja nicht den Leitzins erhöhen. Mhm. Damit die Banken sich billiger Geld leihen und damit ein bisschen Esprit in den Kocher bringen und die Wirtschaft zum, sondern weil dann wird ja alles nochmal billiger.
Richtig.
Und dann geht die Inflation auch noch hoch. Und Inflation ist natürlich das Allerschlimmste.
Ja.
Also Großbritannien ist in einer unglaublich verfahrenen
Lage. Aber ist ja ein Problem, das sie ja nicht exklusiv haben. Also Inflation, auch wenn sie bei uns gerade sinkt, ich weiß gar nicht, wo sie jetzt liegt, bei 2,9 oder so, ist ziemlich runtergegangen.
Ja, wir waren bei 3,2. Wenn wir runtergehen auf 2, 2,5 ist ja auch alles okay. Das ist also 2% ist ja eigentlich ideal. Großbritannien ist gerade, oder die UK ist gerade eine Sitting Duck. Rishi Sunak wartet eigentlich nur daran. Der schiebt immer die große Wahl, die General Election, immer weiter vor. Er hätte eine Frühlingswahl machen können. Jetzt sieht es eher nach Dezember aus. Aber alle warten auf Keir Starmer, den Labour-Führer.
Ja.
Das wird unumgänglich sein. Stand heute. Also wer weiß, ob noch irgendein Skandal kommt. Und auf Japan gemünzt. Ehrlich gesagt ist das eine Überraschung, dass wir die jetzt überholt haben.
Ja.
Japan hat jetzt 125 Millionen Einwohner. Im Jahr 2060 haben die 92 Millionen.
Ja, ja.
Die schrumpfen jeden Tag. Ja,
also die sind ja im Grunde genommen eine asiatische Doublette von Deutschland, was die Überalterung angeht. Nur, aber, dass die natürlich wesentlich strikter in Sachen Immigration. Aber wir können natürlich, wenn wir auf Japan schauen, ein Land, das speziell Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle, dicken Kuss, ein Land, das sie sehr liebt, aber die sagt immer, dass wenn sie dorthin kommt, wirkt es immer so ein bisschen so, als ist man in der Zukunft, auf der aber so ein bisschen Patina, auf so ein bisschen Staub liegt.
Blade Runner.
Ja, ne, es ist so ein bisschen Blade Runner. Und diese Gesellschaft, weil ja Japan natürlich ein hochgradig rassistisches Land ist mit einer unglaublich rigiden, eigentlich fast gar nicht vorhandenen Immigrationspolitik, die kriegen natürlich diese Folgen jetzt auch zu spüren. Nochmal liebe Grüße an Alice
Weidel. Ich weiß nicht, ob ich es rassistisch nennen würde. Ich würde es abschottend nennen, ja. Weil das gar nicht, also so in den Medien oder was da, oder von Kulturträgern Japans wird, ist eigentlich weniger Rassismus. Es ist oft ein sich abschotten. Nein, aber man muss auch das alles in Perspektive
Strukturkonservativ
sehen. Ne? Strukturkonservativ. Ja, genau. Man muss es aber auch mal in Perspektive sehen. Ne? Also die Japan und Deutschland, wir sind so ungefähr bei 4 Billionen Bruttoinlandsprodukt. China ist ungefähr bei 20 USA bei 26 Billionen Dollar. Also das ist der Platz 3 und 4.
Ja.
Bronze ist dann ein anderer Kampf
als um
die ersten beiden Plätze.
Wo wir noch kurz das Thema Wirtschaft nochmal anreißen. Der Antipode von Robert Habeck, Christian Lindner, der findet übrigens Deutschlands Wachstumsprognose peinlich und gefährlich, denn 0,2% Wirtschaftswachstum hält er für potenziell gefährlich. Und er bezieht sich natürlich auch ein bisschen auf das, was Robert Habeck zuletzt gesagt hat, der selber ja jetzt sehr zerknirscht da sitzt und sagt, also die Wirtschaftsprognose für Deutschland, das ist natürlich gar nichts. Du kennst dich ja auch ein bisschen mit Stimmungen aus, mit gesellschaftlich-klimatischen Veränderungen. Ist das gut und gesund, wenn der Wirtschaftsminister durchs Land reist und so wie Flausche Robby immer so guckt und sagt, Klima ist nicht gut, Prognosen schlecht. Also ist das schlau? Das ist
absolutes Gift.
Oder?
Ja, die Hälfte von Wirtschaft ist Psychologie. Das andere sind dann die Fakten. Ja. Das ist wirklich das verheerendste Bild, das
Weil es zahlt kannst. Ja auf ein Konto ein, das wir ja sowieso überall lesen und hören können. Also wir befinden uns ja die ganze Zeit in diesem Spannungsfeld. Was ist jetzt Stimmungsmache? Wo wird dieses Land faktisch runtergeschrieben? Und wie beschissen ist es wirklich? Also, dass die Situation jetzt nicht gerade glänzend ist und dass das Wachstum nicht nur stagniert, sondern teilweise rezessiv ist, das ist ja nun mal Fakt. Aber auf der anderen Seite ist ja auch dieses Doomsday-Geschreibsel ja auch heillos übertrieben, aber schlägt sich automatisch natürlich aufs Klima nieder, weil irgendwie, also ähnlich wie Merkel und Steinbrück damals vor die Leute getreten sind und gesagt haben, die Spareinlagen sind sicher, da haben sie ja eine Stimmung erzeugt, losgelöst von den Fakten. Also die Leute auch ein bisschen beruhigt.
Es war heillos übertrieben. Wir werden jetzt wahrscheinlich in das zweite Jahr hintereinander mit Rezession gehen.
Ja.
Es ist leider nicht mehr heillos übertrieben. Und ein Teil der Antworten liegt, glaube ich, auf der Straße. Also, dass man die Unternehmenssteuer mal ein bisschen senkt, dass man den Leuten andere Freibeträge zugesteht, die Steuerlast runternimmt. Also zum Beispiel die Regelung, dass ältere Arbeitnehmer bis zu einem gewissen Freibetrag, lass das 2.000, 3.000 Euro sein.
Also die Linnemann-Idee.
Ja, erstmal steuerfrei arbeiten.
Ja.
Das leuchtet doch jedem ein, oder?
Absolut.
Also du holst dir das Geld sowieso wieder, weil über Mehrwertsteuer etc., über indirekte Steuern, du kurbelst die Binnenkonjunktur.
Finde ich auch nicht schlecht, die Idee. Ist wahrscheinlich mit riesigem bürokratischen Aufwand verbunden. Also Christian Lindner macht ja unter anderem auch die große Bürokratie in Deutschland dafür verantwortlich, warum es nicht läuft, und da würde ich sofort auch zustimmen. Also dieser bürokratische Wasserkopf, diese unglaubliche bürokratische Trägheit, die lähmt uns ja seit Jahren in allen Bereichen. Das hatten wir bei Corona, mangelnde Digitalisierung plus riesige Bürokratie plus, Klammer auf, Datenschutzgrundverordnung, anderes Thema. Das hast du im Zusammenhang mit dem Bildungswesen, da hast du es genauso, und das hast du natürlich auch mit der Wirtschaft auch. So, also.
Ja, und mal versuchen, das Unternehmen leichter zu machen, ohne Lenkungswirkung direkt. So einfach mal den Haircut, wie man so schön sagt.
Ja.
Einfach mal alle 2,5% runter.
Naja gut, aber da sind natürlich Lindner und Habeck, die sich grundsätzlich einig sind und sagen, die Unternehmenssteuern müssen gesenkt werden, sind sich aber in einem Punkt nicht einig, denn Markus Söder würde jetzt wahrscheinlich schon wieder, schauen Sie, das ist eine Unternehmenssteuer-Triage. Was da die Grünen wieder versuchen.
Ja.
Denn die wollen natürlich nur bestimmten Unternehmen, die klimafreundlich agieren,
genau.
Also E-Mobilität, CO2 vermindert, denen wollen sie die Unternehmenssteuer. Also da bist du wieder bei der Lenkungswirkung. Das ist aus grünen Gesichtspunkten ja auch durchaus richtig und nachvollziehbar. Die Frage ist halt nur, ob wir uns diese Form der Lenkungswirkung in dieser Situation leisten können und wollen, oder ob wir nicht generell erstmal sagen, pass mal auf, das sollten wir erstmal für alle machen.
Ja, und erstmal kommt das Essen und dann die Moral. Also nicht, um das zu wollen, dass es so ist, aber es hilft niemandem etwas, wenn Man muss ja, die Leute sehen Wirtschaft immer so als abstrakte Größe, mhm, ja, dass wir mehr in der Tasche haben oder sowas. Aber was heißt das denn eigentlich? Das heißt, dass wir weniger Geld haben für Krankenversorgung. Mhm. Ja, das heißt, dass du nicht mehr alle Operationen durchführen kannst. Dass Leute im Alter weniger Geld bekommen. Dass die Altersarmut steigt. Ja, dass es weniger Kindergärten gibt, weniger Kindergartenplätze und sowas. Das ist Wirtschaft.
Ja.
Das ist die direkte Folge. Das muss man viel plastischer immer darstellen. Und irgendwie in der Kommunikation hapert es seit Tag 1 und irgendwie fühlt sich gerade die Ampel an wie so ein Alaska-Air-Flug. Man wartet nur darauf, man hört schon, die Nieten hört man schon knallen und man wartet nur, dass die Tür rausfliegt.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Was das für Tuchel bedeutet, Flick-Aussprache mit Hoeneß, das berichtet die Sportbild. Das wäre eine große Überraschung. Beim FC Bayern gibt es Verantwortliche, die sich vorstellen könnten, Hansi Flick zurückzuholen. Der Trippeltrainer ist nach seinem Aus als Bundestrainer ab Sommer bereit für eine neue Herausforderung. Es ist wohl so, dass Flick zwischenzeitlich so ein bisschen überkreuzt war mit Uli Hoeneß. Da ging es um seinen Abschied damals 2021, als er vom FC Bayern weggegangen ist, als Sextupeltrainer und dann Nationaltrainer, Bundestrainer wurde. Die Geschichte ging nicht besonders erfolgreich aus, das wissen wir alle. Jetzt denkt man darüber nach, Hansi Flick zurückzuholen beim FC Bayern. Wir sehen die Situation des FC Bayern, da sieht es nicht besonders doll aus. Sie haben gerade in Leverkusen sehr deutlich verloren. Sie haben in Rom bei Lazio 0-1 verloren. Thomas Tuchel ist massiv angezählt. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er möglicherweise diesen kommenden Spieltag, also er wird es körperlich überleben, aber als FC Bayern-Trainer wahrscheinlich nicht. Aber dass man jetzt darüber nachdenkt, Hansi Flick zurückzuholen, das finde ich schon, wie sagt Robin Alexander, ist ein bemerkenswerter Vorgang. Zurück. Und dann sagt er wahrscheinlich auch noch, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Vorsicht.
Also ich habe immer da hatte ich auch das Gefühl, dass es irgendwann auseinanderfliegen muss. Du hast zum einen, hast du natürlich diesen Asketen, der ja fast aussieht wie aus Körperwelten, der Thomas Tuchel.
Du meinst jetzt Uli Hoeneß.
Ne? Ich will ihm gar nicht zu nahe treten und daneben, ja, und daneben den Hedonisten Uli Hoeneß, dass das nicht ewig halten kann.
Allein. Wobei Hoeneß ja eigentlich ja im aktiven Geschäft gar keine Rolle mehr spielen sollte.
Glaubt doch keiner von uns, ja, oder?
Nein, das ist auch wirklich nicht ganz der Wahrheit entsprechend.
Na, ich glaube, aber ehrlich gesagt, ich kann es nicht ganz glauben, dass Flick wieder zurückkommt, weil er hat sich ja einen neuen Berater geholt, den Piranha Pini Zahavi.
Ja, das ist ein geldgieriger Piranha.
Genau, als Piranha gescholten von Uli Hoeneß im Doppelpass.
Ja, als er nämlich damals, Zahavi hat ja unter anderem David Alaba vertreten.
Und Lewandowski.
Genau.
Ich glaube, also man hat gelesen, dass der Xavi wahnsinnig eng mit dem FC Barcelona ist. Mhm. Xavi Hernandez hört da ja auf Ende der Saison. Mhm. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Reise dahin geht.
Ah ja?
Aber we'll see. Vielleicht tappt der, ich bin ja selbst in die Münchner Behaglichkeitsfalle getappt.
Ja.
Vielleicht geht es Hansi Flick ähnlich.
Du, das ist nicht auszuschließen. Also auch, selbst ich bin ja schon in die Münchner Behaglichkeitsfalle getappt, das wissen wir alle. Mir schicken mittlerweile regelmäßig Menschen und sagen, hier bei uns ist eine Wohnung frei geworden. Mhm. Dann gucke ich auf den Preis, gucke ich auf meine private Lebenssituation und denke, das macht ja nun wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Aber sei es drum. Ja, interessant. Also, dass Thomas Tuchel, also so wie die Dinge jetzt gerade liegen, ist es nicht allzu realistisch, dass der FC Bayern mit Thomas Tuchel in die nächste Saison geht. Der FC Bayern hat es in den letzten Jahren ja, die haben relativ viele Trainer verschlissen, ja, also sie sind ja schon ein bisschen der HSV des Südens, nur halt mit Titeln und Erfolg. Aber sie haben es wirklich geschafft, in den letzten 5 Jahren die Mannschaft zu sein, die mit der längsten Fresse und der größten Enttäuschung im Gesicht regelmäßig Meister werden. Das ist ja auch eine Leistung. Also wie viele Saisons hatten wir in den letzten Jahren, eigentlich nach Guardiola, wo sie total zerstritten waren, wo sie super unzufrieden waren, ein langes Gesicht gemacht haben, am Ende dann wirklich völlig lustlos und fast wütend die Meisterschale hochgehalten haben, weil die anderen Trottel es nicht geschafft haben, mal also fast schon so dieses erlösende Moment, endlich auch mal keinen Titel zu haben, irgendwie haben sie es nicht geschafft. Nicht gelassen.
Und da zahlt natürlich Thomas Tuchel total drauf ein, indem er sich immer beschwert. Das ist so ein Beschwerdetrainer, so ein motzende Mörtel.
Ja.
Also tut mir leid, wenn ich so sage.
Ja.
Und der Mann, also seine Fachkenntnis ist ja unbestritten.
Ja.
Aber der FC Bayern hat ihm nicht den richtigen Außenverteidiger zur Verfügung.
Aber der gestellt. Kader ist auch wirklich dünn.
Ja, muss man der ist so sagen. Dünn wie er. Aber irgendwie kriegst du es doch noch immer hin. Ja?
Ja.
Jetzt hat er auch noch 3 Spieler dazu bekommen. Ja. Also das war dann zu wenig. nicht. Dann ist, war die Einstellung falsch und sowas. Das meine Frau, Madeleine, würde immer sagen,
Grüße an dieser Stelle.
Liebe Grüße, kurz nach dem Valentinstag. Meine Frau würde immer sagen, das ist so der Typ und wenn du nicht schwimmen kannst, lag es an der Badehose.
Ach so, ja.
Ja. Ja. Und das ist irgendwie so, das ist nicht Bayern-like. Bayern-like ist, du musst dich doch davor stellen. Ja. Jetzt stellt sich immer der Müller davor.
Ja. Ja, aber der Müller ist ja auch der Letzte, der da noch so ein bisschen Stallgeruch hat. Ne? Was wäre der FC Bayern ohne Thomas Müller?
Und Müller ist schlau, weil Müller ist der Einzige, der sich vors Mikrofon stellt und dadurch die Message an den Tuchel sendet, pass auf, ich kann dich jederzeit wegschnippen, ne? weil alle warten immer auf mein Verdikt. Nach
ja,
dem Spiel.
Das stimmt natürlich.
Müller ist richtig clever, der ist schon jetzt, der geht schon Richtung Funktionär.
Ja, naja, ist nicht ganz falsch, ne? Aber trotzdem nochmal zurück zu Flick, wir alle haben ja diese entsetzliche Amazon-Doku gesehen, also Männers und die Graugänse, das wäre ja schon interessant, weil wir haben es ja bei Nagelsmann festgestellt, dass Nagelsmann Nationaltrainer wurde und denselben Kader oder die Hälfte des Kaders vorfindet, aus einer Kabine, die er als FC Bayern-Trainer verloren hatte. Wenn jetzt Hansi Flick Bayern-Trainer würde, trifft er wieder auf die Hälfte der Spieler, die er als Nationaltrainer verloren hatte und nicht mitnehmen konnte.
Also du hast mich bei Graugänse verloren.
Ja, mich
du
auch.
Bist, irgendwann warst du argumentativ in einem Wurmloch.
Ja, das war quasi der FC Bayern nach einem Drehbuch von Jonathan und Christopher Nolan.
So.
Alles Weitere bei Fußball MML, aber das machen wir dann am Montag.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
74. Ausgabe der Berlinale startet. Diese Stars sind dabei, jubelt T-Online. Jetzt, da wir gerade reden, das muss man der Transparenz halber sagen, es ist Donnerstagabend. Wir werden uns heute auch noch in gewisser Hinsicht mit der Berlinale befassen. Diese Stars sind dabei. Der Größte sitzt mir gerade gegenüber, aber die anderen sind auch nicht ganz namenlos. Unter anderem Cillian Murphy, Lupita Nyong'o ist die Jury-Vorsitzende. Ansonsten werden neben Kai Wegner, dem Bürgermeister von Berlin, auch erwartet Menschen wie Saoirse Ronan, Iris Berben oder auch klar, Lars Eidinger, Logo, ne? Und Claudia Roth. Wiederum nicht dabei sind diverse Politiker, Politikerinnen der AfD, die möglicherweise aber sowieso gar nicht gekommen wären, aber dafür sehr, sehr froh waren, dass sie offiziell ausgeladen wurden.
Mhm. Du erwartest ein Statement.
Nein, muss nicht, aber du kannst mir, nein, das muss
ich. Nein, ich hätte, die AfD, es ist unglaublich schwer, die AfD zu bekämpfen und man muss sie bekämpfen. Es ist aber so schwer, demokratische Gepflogenheiten zu verlassen.
Mhm.
Es gibt den schönen Satz in West Wing, der tollen Serie über den amerikanischen Präsidenten. Wenn der amerikanische Präsident in einen Raum kommt, stehst du auf, weil du nicht aufstehst für die Person, sondern für das Amt. Ja? Und musst auch für Donald Trump aufstehen. Du stehst nicht für die Person auf, sondern für das Amt. Und so verhält es sich ein bisschen mit dem Umgang der AfD, die undemokratische Ziele im Gro verfolgt. Aber ich würde es anders machen. Ich würde im Publikum Proteste anheizen. Ich würde denen von der Bühne aus Lack geben. Ja, also es gibt ja andere Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Das ist für mich ziviler Ungehorsam.
Das ist eine Situation, die jetzt nicht mehr herzustellen ist. Aber in einem Konjunktiv, dann wäre Anke Engelke in diesem Jahr immer noch Moderatorin der Berlinale Eröffnungsveranstaltung.
Mhm.
Und unten säßen dann so drei Hampel von der AfD. Und der Rest ist einfach ein wunderbares Gemetzel.
Ja.
Das hätte ich wirklich gerne gesehen.
Ja.
Das in einer besseren Welt wäre das geschehen, aber du hast gerade schon den amerikanischen Präsidenten angesprochen, dann bleiben wir doch da.
Das hat mich überrascht.
Putin, Wahlsieg Bidens wäre für Russland am besten. Das berichtet die FAZ. Der russische Staatschef Wladimir Putin findet nach eigenen Worten eine weitere Amtszeit von US-Präsident Joe Biden wünschenswerter als eine Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Auf eine Frage eines Journalisten, welchen Sieger bei der amerikanischen Präsidentenwahl am 5. November sich Russland wünsche, antwortete Putin am Mittwoch in Moskau: Biden. Er ist erfahrener, er ist vorhersehbar. Er ist ein Politiker der alten Schule. Ist das nicht toll, dass Wladimir Putin einfach auch in der Politik auf Verlässlichkeit setzt?
Ja.
Ist das nicht klasse?
Er ist genauso vorhersehbar wie diese Finte von Wladimir Putin. Ich bin wirklich persönlich beleidigt dadurch, dass er das gesagt hat.
Ja, oder?
Ja, also das ist wirklich, wen möchte er lieber? Möchte er lieber Joe Biden haben, der gerade 60 Milliarden Ukraine-Hilfe durchprügelt? Oder möchte er Donald Trump haben, der Senatoren, der republikanischen Senatoren am Telefon droht, wenn sie das Hilfspaket durchlassen?
Ja.
Ich meine, irgendwann ist auch mal gut. Aber das ist natürlich, Donald Trump kann das auf seinen Rallies wunderbar als Soundbite.
Ja,
immer wieder abspielen, dass Wladimir Wladimirovich ihn nicht als Präsident haben will. Aber wirklich, das ist nur wirklich das Dürfste, was es seit langem gehört hat.
Ja, und Donald Trump seinerseits, genau wie du richtigerweise sagst, nimmt das natürlich mit großer Freude zur Kenntnis. Währenddessen ist natürlich Donald Trump auf Wahlkampfveranstaltungen unterwegs. Das ist er ja eigentlich schon seit 4 Jahren und sagt dann unter anderem jetzt aber halt eben auch, Putin, ich komme gut mit ihm aus, aber er will mich nicht. Er will Biden. Dann fügt er hinzu, Biden wird ihm die Ukraine geben. Wo man jetzt auch denkt, ja, aber Moment mal, das macht doch wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Denn die Politik von Donald Trump bedeutet ja nichts anderes, als die Ukraine an Putin auszuliefern. Also wenn Donald Trump jetzt wiederum sagt, Biden wird Putin die Ukraine geben, dann sagt er doch, also gar nicht implizit, sondern explizit, Biden ist schwach und überlässt Putin die Ukraine. Was würde das also bedeuten, sollte Donald Trump, also Donald Trump ist ja eigentlich ein Bewunderer von Putin, der findet Putin ja toll, er schaut ja sogar zu ihm auf. Wäre dann Donald Trump zu einer Art politischem Vatermord in der Lage, dass er sich von Putin emanzipiert, indem er sich darauf einließe, er als jemand, der eigentlich kein Interesse an Kriegen hat, sich auf dieses Armdrücken mit Putin einließe, denn ein solcher Satz lässt doch eigentlich keinen anderen Schluss zu, als dass er, wenn er Präsident würde, dass er einfach nur als Machtdemonstration sagen würde, jetzt wollen wir nochmal gucken, wer den längeren hat.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist auch noch nicht ausgeräumt, ob nicht Wladimir Putin ausreichend Kompromat gegen Herrn Trump in der Tasche hat. Das waren ja dieser Petersburger Nächte mit dem Christopher Silver Dossier in der Financial Times und sowas. Das ist ja alles noch nicht zu Ende recherchiert. Also ich glaube Herrn Trump in der Sache nichts und propagiere hiermit die Wahl von Herrn Biden.
Woanders ist es auch beschissen.
Quelle im Handgepäckfach. Flug muss nach Madenvorfall umkehren. Das berichtet NTV. Flug DL-133 bin regelmäßig Passagiere aus Amsterdam ins amerikanische Detroit. Am Dienstag kommt es jedoch auf dem Flug zu einem Vorfall, der die Crew zur Umkehr zwingt. Schuld ist der Inhalt eines Koffers, den ein Passagier im Handgepäckfach verstaut hatte. Also ein wirklich schäbiger Vorfall, muss man sagen. Da sitzt dann eine Frau in dem Flieger und plötzlich rieselt es aus dem Handgepäckfach ihr in den Schoß und sie guckt runter und dann stellt sie halt einfach fest, dass ihr Maden in den Schoß fallen. Und sie denkt, was zur Hölle, das sind doch nicht meine. Und dann guckt man sich um und sagt, wo kommen denn die Maden her? Und dann guckt das Kabinenpersonal, guckt dann oben in das Handgepäckfach und dann stellt halt fest, dass in einem Handgepäck, da sind so Fische, vergammelte Fische, eingewickelt in Zeitungspapier und die sind halt voller Maden. Und daraufhin muss der Flieger umdrehen. Und der Rest ist Luftfahrtgeschichte. Also ich meine, die scannen doch auch das Handgepäck auf alles Mögliche. Jetzt nicht Snakes on a Plane, sondern Maden, was heißt nochmal? Maggots, ne? Maggots on a Plane. Also ist ja schon wirklich.
Es ist völlig Banane, aber die Leute werden in der Luft verrückt. Ich meine, du musst mal deine liebe Niki fragen. Ja. Die werden einfach wunderlich in der Luft. Die fangen an, nach 40 Minuten Aerobics zu machen.
Aber die Person ist ja schon am Boden, muss ja schon wunderlich gewesen sein, weil das Ding ist ja schon recht, mit.
Die Makrelen ja schon. Ja. Aber ist ja irre, ne? Zu Hause verpackt.
Und wie kriegst du das denn durch die Security? Weil das riecht man doch.
Und warum hast du das Anliegen, irgendwie so zwei Forellen mit so?
Ja, da muss man vielleicht auch erstmal sagen, genau. Warum erstmal im Kern, ne?
Ja, oder? Erstmal anfangen. Aber ich habe mich sofort erinnert an den Witz von Jürgen von der Lippe, wo irgendjemand, er wird im Kino angesprochen, entschuldigen Sie, Sie dürfen hier kein Essen mitbringen. Und er sagt, ja, aber Sie haben ja kein Fondue. Irgendwie hat mich das so daran erinnert, warum jemand sowas mit ins Flugzeug bringt.
Ja, das gefällt mir auch sehr gut. An dieser Stelle sind wir schon fast wieder beim politischen Aschermittwoch und Hubert Aiwanger. Da kommt, da sitzt ein Grüner an Bord, da regnet es Maden, da kommt die Stuart, die sagt Tomatensalat, Hähnchen oder Pasta. Da sagt der Grüne, lassen Sie, ich habe mir was zu knabbern im Handgepäck mitgebracht. Die Maden, die können Sie selber fressen. So, war doch letztes Jahr, da hat er doch, glaube ich, Aiwanger zum Borkenkäfer oder so gesagt. Wenn die Waldarbeiter in den Wald gehen und die Borkenkäfer abschälen, dann ist der Waldarbeiter quasi damit fertig und der Grüne hat sich was zu futtern eingepackt. Es war erstaunlich stumpf, aber ich muss sagen, ich stand die Tage irgendwann, stand ich so morgens am Badezimmerspiegel, hörte ich das und der politische Kommentar war wirklich im Sinne von absolute Entgleisung, das Hinterletzte und ich stand so morgens am Spiegel. Hat mir irgendwie gefallen, weil es so doof war. Und das wollte ich noch zum politischen Aschermittwoch sagen. Es war ja immer schon irgendwie sehr, sehr dumm. Aber damals wurde das halt noch nicht in die Welt hinausgetragen, dass es immer schon so doof war. Und jetzt hast du jedes Bit, jedes Snippet davon. Und dadurch entsteht natürlich auch dieser Eindruck, dass die politische Kultur also komplett verrutscht. Es war doch immer schon blöd, oder?
Es war immer schon blöd. Ich meine, also politischer Aschermittwoch unter Franz Josef Strauß, das war natürlich eine andere Nummer. Ja, ne? Das war um einiges geistreicher.
Ja, das stimmt.
Also es war immer schon blöd. Jetzt wird es natürlich...
Wir haben mehr Hirn in den Fingerspitzen als andere im Hintern.
Ja.
Oder umgekehrt, ich weiß gar nicht.
Das ist einfach das Niveau, was nicht mehr mitzieht.
Ja. Das werden wir heute auch nicht mehr schaffen, vor allen Dingen nicht deshalb.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Passt gut zur Berlinale, Post von Wagner. Liebe Sandra Hüller! Jetzt kommt wirklich, jetzt kommt ein profeministisches Pamphlet. An einer Bushaltestelle würde ich Sie nicht erkennen. Sie werden eine Frau, die ein Buch liest, ihre Einkaufstaschen auf den Schoß hat. Wahrscheinlich alleinerziehend. Etwa 45. Die Frau, die ich nicht erkennen würde, ist als beste Schauspielerin für den Oscar nominiert. Es gab zwei Helden gestern, Zverev und Sandra Hüller. Über Zverev weiß die Welt alles, über Sandra Hüller nichts. In Suhl, Thüringen, geboren, Eltern, Lehrer, niemals in den Klatschspalten. Was sie ist, sieht man auf der Bühne. Sie wurde ein Weltstar ohne Drama. Ein Reporter fragte sie einmal, wie ihr Hund heißt. Sie sagte, das sei zu privat. Wer ihren Film sieht, Anatomie eines Falls, wird sagen, dass sie größer ist als Zverev. Sie ist ein Wunder. Sie hat kein Modelgesicht. Aber sie ist wahnsinnig apart. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Tja, sie werden wahrscheinlich alleinerziehend. Etwa 45.
Oh Mann.
Ist ja wirklich, oder?
Ja.
Also seit Annette Schavan habe ich nichts so Charmantes von Franz Josef Wagner über Frauen gehört.
Das stimmt. Komm, wir gehen los. Vielleicht treffen wir sie.
Ja.
Ich bin völlig unterhopft.
Ja, so machen wir es. Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.